Es ist mir eine Freude, dass ich wieder einmal bei euch in Kirchheim sein darf. Es ist zwar noch nicht gar so lange her, aber es ist immer schön bei euch. Lasst uns jetzt miteinander den Psalm 8 aufschlagen. Den 8. Psalm. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Herr X und Frau Y ist ein wertvoller Mensch. Herr X und Herr Y, Herr X und Frau Y, das sind wertvolle Menschen. So bezeichnet man gerne einen Menschen, den man wertschätzt, dem man besonderen Wert zuerkennt. Wertvoller Mensch. Wie setzt man eigentlich den Wert eines Menschen fest? Wie schätzt man ihn oder sie ein? Was ist ein Mensch wert? Was ist der Mensch wert? Was ist er grundsätzlich wert? Was bist du wert, Bruder, Schwester? Was bin ich wert? Kann man so fragen? Darf man überhaupt so fragen? Kann man den Wert eines Menschen, den Wert einer menschlichen Existenz einschätzen, abschätzen, bestimmen? Das mag dahingestellt sein. Aber Tatsache ist, dass man diese Frage stellt, dass sie immer wieder gestellt wird. Die Frage ist so, wie sie sich anhört, recht allgemein formuliert. Man kann und man sollte sie deswegen ein wenig auffächern. In ihrer bösesten, in ihrer schlimmsten Ausprägung hat sie die Ideologie des Nationalsozialismus gestellt, indem sie Menschenleben klassifiziert hat in lebenswertes und lebensunwertes Leben. Fragen wir trotzdem nach: Was ist mein Körperwert vom Materialwert her betrachtet? Was ist meine berufliche Leistung wert? Misst sich mein Wert an meinem Kontostand, an der Höhe meines Einkommens? Was bin ich der Gemeinschaft wert, in der ich lebe? Meiner Frau, meinen Kindern, was bin ich denen wert? Meiner Familie? Was bin ich meinen Berufskollegen wert? Was meinem Chef? Was dem Ort, der Stadt, dem Dorf, wo ich lebe? Meinem Land? Was bin ich der Gemeinde wert, der ich angehöre? Was bin ich zuletzt bei Gott wert? Woran misst er meinen Wert? Tut er das überhaupt? Hat er gewisse Maßstäbe gesetzt, an denen er mich misst? All diese Fragen haben Menschen immer wieder gestellt. Und oft sind diese Fragen angstvoll gefragt worden. mit dem Gedanken im Hintergrund, ja, kann ich denn überhaupt Gottes Maßstäben genügen? Kann ich seiner Bewertung standhalten? Hab ich denn überhaupt einen Wert, der vor Gott zählt? Der Psalm, von dem wir ausgegangen sind, macht darüber eine deutlich greifbare Aussage in den Versen 4 bis 6. Ich zitiere sie noch einmal. Wenn ich sehe den Himmel, die Himmel, die Menschen der damaligen Zeit haben sich den Himmel ja vorgestellt, in verschiedenen übereinander aufgetürmten Schalen, nicht? Darum die Mehrzahl, der Plural, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Und jetzt kommt die Frage, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und mit Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Der Psalmist David ist das hier, der ist sich sicher, dass Gott seinen Wert sehr, sehr hoch, unglaublich hoch ansetzt, wenn er nämlich sagt, du hast ihn, den Menschen, du Herr Gott, du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als dich selber. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Jesus Sirach, der in den meisten Bibeln in den Apokryphen steht, der sieht den Menschen freilich wesentlich skeptischer. Ich zitiere ihn einmal. Wenn er fragt im Kapitel 18 seines Buches, Sirach 18, Vers 7, und da stellt er die Frage, aber was ist der Mensch? Wozu taugt er? Was kann er nutzen oder schaden? Das ist eine sehr moderne Frage. Das hört sich so an, als ob ein Zeitgenosse, ein Mensch unserer Tage, so fragen würde, als ob ein Mensch der Gegenwart in harter, bohrender Skepsis so fragte. Schauen wir uns einmal an, was die moderne Wirtschaftsstatistik dazu zu sagen hat. Von den chemischen Bestandteilen her gesehen, besteht der erwachsene Mensch aus 68% Wasser, 20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff, 2% Stickstoff und 4% Aschebestandteile. Der Wert der Rohstoffe liegt bei ungefähr, was schätzt ihr? 10 Euro, je nach Körpergröße. Der Frieder wäre also mehr wert als das kleine Mädel da, je nach Körpergröße. So rechnet eventuell der Chemiker, ja, ist der Mensch also wirklich nur circa 10 Euro wert? Es gibt aber auch einen anderen Ansatz zur Berechnung des Materialwertes des Menschen. Dabei spielt der Energiegehalt eine große Rolle. Das ist eine wichtige Frage heutzutage. Danach sind mehrere Millionen Kilowattstunden Energie in den Atomen des menschlichen Körpers gespeichert. Könnte man die verkaufen, so hat ein Fachmann berechnet, wäre diese Energie ein paar Millionen Euro wert. Versicherungen vollends berechnen den Wert des Menschen nach Verdienstmöglichkeiten und Lebenserwerbszeit abzüglich der Ausbildungsaufwendungen. Und schließlich ergibt sich aus all dem noch das sogenannte Humankapital. Welch ein grässliches Wort. Das Humankapital. Und darunter versteht man laut dem Duden das sogenannte Arbeitsvermögen, nämlich die Gesamtheit der wirtschaftlich vertretbaren, verwertbaren Fähigkeiten, Kenntnisse und Verhaltensweisen von Personen oder Personengruppen. Zitat Ende. Ökonomische wirtschaftliche Verwertbarkeit. Man kann also den Wert eines Menschen oder eines Menschenlebens einschätzen oder berechnen nach rein wirtschaftlichen, ökonomischen, materialistischen Denkmodellen. Das kann man, ja. Und die moderne Wirtschaft rechnet auch so, ja. Noch einmal die Startfrage: Was also ist der Mensch wert? Im Grund sind alle diese Denkweisen zutiefst menschenverachtend, lebensverachtend. Es ist freilich tatsächlich so, es ist ja so, der Anfang des Menschen war ja gar nichts anderes als ein Erdbrocken. Und das wird auch so bleiben, bis man endlich einmal über unserem Sarg sagen wird: Von Erde bist du genommen, zur Erde sollst du wieder werden. Das lernen wir aus 1. Mose 2, Vers 7. Da heißt es ja, wir kennen das alle fast auswendig: Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das hat auch der Prediger Salomo gewusst. Und er hat sich dreingefügt. Er hat es angenommen, hat es akzeptiert und hat sich dreingefügt. Wir lesen das im Prediger, im Buch des Predigers, Kapitel 12. Prediger 12, Vers 7. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Hören wir zu diesem Thema nun auch noch einige Meinungen von sehr gelehrten Männern, Zeitgenossen oder auch nicht mehr Zeitgenossen, weil sie auch schon zur Erde geworden sind. Da sagt zuerst einmal, ich zitiere, Thomas von Aquin, das war ein scholastischer Theologe und Philosoph des Mittelalters, und der hat gesagt: Der Mensch ist das Ziel der gesamten Schöpfung. Und damit hat er natürlich den Schöpfungsbericht im Auge gehabt. Etwas ganz anderes: Friedrich Nietzsche, der alte Skeptiker, der gar nicht so weit weg ist von uns. Er hat ja erst 1844 bis 1900 gelebt. Und was hat er gesagt? Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Und ebenfalls ein Philosoph des 19. Jahrhunderts, Ludwig Feuerbach, wir kennen ihn als den Kritiker der Bibel, von ihm stammt dann der Satz, das ist einer der schlimmsten, den ich hier gelesen habe: Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Der hat also den Schöpfungsbericht umgeformt, umformuliert. Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Und ein uralter chinesischer Philosoph, der ungefähr 300 Jahre vor Christus gelebt hat, Meng Tse heißt er, der hat gesagt, der Mensch sei das große Fragezeichen im Buch der Natur. Dem steht ein anderes Wort entgegen. Das meint es ganz anders. Jeder Mensch ist ein besonderer Gedanke Gottes. Schön, nicht wahr? Jeder Mensch ist ein besonderer Gedanke Gottes. Paul Anton de Lagarde, ein deutscher Kulturphilosoph des 19. Jahrhunderts. So hat er das bewertet. Ich zitiere dieses Wort noch einmal. Jeder Mensch ist ein besonderer Gedanke Gottes. So hat einmal vor etlichen Jahren mein alter Klassenlehrer, Dr. Krebs hieß er, ein alter Skeptiker und Spötter, so hat einmal mein alter Klassenlehrer zu mir gesagt, "Nau, das können Sie gar nicht wissen." Ich habe ihm nämlich Kontra gegeben. "Nau, das können Sie gar nicht wissen. Das war schon so, als Sie noch ein Gedanke Gottes waren." Wunderschön. Das hat er ironisch gemeint. Und er hat damals gar nicht wissen können, was für einen herrlichen Gedanken er mir da in die junge Seele gepflanzt hat. Dieser Gedanke hat mich mein ganzes Leben lang begleitet und ich bin heute noch dankbar, dass ich ihn jetzt als alter Mann immer noch denken kann. Und zwar mit stets wachsender Gewissheit und Dankbarkeit. Fragen wir noch einmal nach dem Begriff des Wertes, der Werthaftigkeit in den Schriften des Neuen Testamentes, speziell in den Reden Jesu, aber auch in den Briefen der Apostel, dann stellen wir fest, dass die Frage nach dem Wert des Menschen oft gestellt und auch oft so oder so beantwortet wird. Jesus berührt ja in seiner Bergpredigt unter anderem auch dieses Thema. In Matthäus 6, da ist die Rede vom Schätzesammeln und vom Sorgen. Und da meint er etwas, das auch wir als gläubige Menschen nicht von uns weisen können. Wir müssen es ja tun, jeden Tag, Tag für Tag. Wir sorgen für unser tägliches Leben. Das sind Fragen, die uns bis heute umtreiben, Fragen und Probleme, die das Menschenleben beherrschen, solange es Menschen gibt. Jesus lehrt uns da in schlichter, einfacher Größe. Matthäus 6, Vers 26. Seht euch die Vögel unterm Himmel an. Die säen nicht, die ernten nicht, die sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Es fällt uns mitunter nicht leicht, dem Gedanken und der Vorstellung zu folgen, dass wir Menschen vor Gott so wertgeachtet sind, mehr wert als alle anderen Geschöpfe unter dem Himmel. Unsere alltägliche Lebenserfahrung, die scheint das mitunter zu widerlegen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? So fragt ja David in dem Psalm, von dem wir ausgegangen sind. Angesichts der Fehlbarkeit, der Hinfälligkeit unserer Natur fällt es uns gar nicht schwer, ihm hier zu folgen. Benennt er doch hier, was uns so oft widerfährt. Nun spricht ja der Hebräerbrief auch von der Sünde, die uns beschwert und die uns ständig umstrickt. Die alte Übersetzung, die alte Formulierung Martin Luthers gibt die Stelle noch kräftiger, noch eindrucksvoller wieder. Lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht. Und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Hebräer 12, Vers 1. Wirklich und wahrhaftig. Sie klebt uns an, die Sünde, wie ein widerlicher Klebstoff, den man trotz aller Mühe nicht wegbekommt, wenn er sich einmal in der Kleidung festgesetzt hat. Davon können unsere Schwestern ein Lied singen, wenn sie die Anzüge, unsere Anzüge bürsten und putzen. Das ist uralte Menschheitserfahrung. David hat das erlebt und sein Notschrei ist uns ja auch überliefert im Psalm 69. Psalm 69. Gott, hilf mir! Das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. In demselben Psalm 69 fleht er dann in Vers 15, und den folgenden Versen: Errette mich aus dem Schlamm, aus dem Dreck, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern, dass mich die Flut nicht ersäuft und die Tiefe mich nicht verschlingt und das Loch des Brunnens sich nicht über mich verschließt. Das mag für viele andere Stellen stehen, die wir hier nicht zitieren können. Die Zeit will es nicht leiden. Jedenfalls stoßen wir hier auf eine Erfahrung, die uns so gegenwärtig anmutet, die uns ja ganz persönlich angreift. Wie so manches Mal fühlst du, fühl ich mich schmutzig, klein, so klein mit Hut, unfähig, etwas vom eigenen Wesen, am So-Sein, wie ich halt bin, zu ändern. Du willst es ja, ich will es ja, aber du schaffst es nicht, ich schaff das nicht. Das Selbstwertgefühl, wie so manches Mal, da gerät es ins Wanken und ins Zerbrechen. Da ist eine Frau. Man hat sie beim Ehebruch erwischt. Man führt sie Jesus vor. Die Frau hat keine Chance. Die Steinigung ist ihr sicher. Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Die Theologiejuristen sind sich ihrer Sache ja ach so sicher. Hier können sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Frau haben sie sowieso am Wickel. Und nun auch noch Jesus dazu. Schön, welch ein Coup. Von Jesus kein Wort, aber eine Schrift in den Sand. Geschlagen ziehen wir da aus, heißt im Jugendlied, unsere Enkel fechten es besser aus. Geschlagen, überwunden müssen sie sich davon machen. Und jetzt redet Jesus. Jetzt redet er. Und zwar zu der Frau, die verängstigt und ratlos, zitternd wohl noch immer bei ihm steht. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Und sie antwortet: Niemand, Herr. Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wir können es nachlesen im Johannesevangelium, Kapitel 8, in den ersten 12 Versen. Das packt einen immer wieder. Das packt mich immer wieder, so oft ich es lese. Einer Frau, der jeder Eigenwert abhanden gekommen ist, ihr gibt Jesus Befreiung von ihrer Last und zugleich neues Selbstwertgefühl, neue Zukunftsperspektive, neue Kraft zu leben, neuen Glauben auch an sich selbst. Das war, das ist unser Herr. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Keine bedingungslose Absolution spricht er aus. Aber neuen, höheren Wert gibt er einem Leben, das keinen Wert mehr hatte. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn, sagt Psalm 116, Vers 15. Der Tod seiner Heiligen ist wertgehalten vor dem Herrn, so die alte Luther-Übersetzung. Ist wertgehalten vor dem Herrn. Psalm 72, Vers 12 bis 14 bestätigt das noch. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe ruft, und den Elendigen, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wertgeschätzt vor ihm. Noch einmal, ihr Blut ist wertgeschätzt vor ihm. So klingt es im Alten Testament. Paulus baut aber darauf auf und überhöht das noch. Im ersten Brief an Timotheus schreibt er, 1. Timotheus 1, Vers 15, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Und wieder klingt es noch einmal am schönsten in der alten, kräftigen Luther-Übersetzung, in der Fassung von 1544. Denn das ist je gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der Fürnehmste bin. So Luther. Was hat das mit dem Wert meines Daseins zu tun, mit der Wahrhaftigkeit, mit der Werthaftigkeit meiner Existenz? So mag man fragen. Alles, antworte ich, nicht weniger als alles hängt davon ab. Du magst in den Augen der Welt ganz, ganz unten sein, da, wo der Wert eines Menschen am allergeringsten ist, irgendwo in der alleruntersten Gesellschaftsschicht, dort, wo man auf dein Leben spuckt. In der Drei-Groschen-Oper, es war eine sehr populäre Oper in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von Bert Brecht. In dieser Drei-Groschen-Oper lässt Bert Brecht einen Schauspieler, den Mackie Messer, folgendermaßen singen. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Das ist das Lied des Mackie Messer. Nomen est omen. Das ist so unter Menschen. So ist es unter Menschen. Die im Dunkeln sieht man nicht. Da wertet man so nach dem, was einer hat, welchen Rang er hat oder sie in der Gesellschaft, wie er oder sie aussieht, gut oder weniger gut, wie man sich kleidet, modern oder altbacken, eben nach dem, was man sieht, wertet man, urteilt man. Das Sprichwort, das gute alte deutsche Sprichwort, bringt es auf den Punkt und sagt, Kleider machen Leute. Drei Worte. Kleider machen Leute. Jesus hat seiner Gemeinde einen anderen Wertmaßstab verordnet. Seinen Jüngern Jakobus und Johannes mitsamt ihrer Mama, mitsamt ihrer Mutter, hat er ganz kräftig die Leviten gelesen, als sie ihn darum gebeten haben, eine Sonderstellung im Jüngerkreis einnehmen zu dürfen. Matthäus 20, Vers 26. So soll's nicht sein unter euch. Nein, ihr Lieben, ihr liegt ganz falsch. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der soll unter euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und damit stellt Jesus unser Wertesystem auf den Kopf. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diakonos. Und wer da will, der Vornehmste sein, der sei euer Doulos. So steht's im griechischen Text des Neuen Testamentes. Der Diakonos, also der Diakon, der war zum Dienst beim Tisch bestellt, beim Essen, beim Tisch. Der Doulos, das war ein Sklave, der zu jedem Dienst gebraucht wurde, auch zum allerniedrigsten, beispielsweise zum Latrinenputzen. Beide Dienstbezeichnungen kennt Jesus und beide verwendet er, wenn er den Dienst seiner Jünger kennzeichnen will. Sklaven konnte man damals auf dem Sklavenmarkt für Geld kaufen. Aus der Summe, die sie gekostet hatten und aus ihrer Verwendbarkeit, daraus ergab sich dann ihr Wert. Woran aber misst Jesus gleichsam den Wert seiner Jünger, den Wert seiner Nachfolger, seiner Gemeinde? An der Bereitschaft und an der Fähigkeit, den Kopf zu senken, die Schürze umzubinden und den Dienst anzupacken, den er ihnen zuweist. Jesus war auch da ein guter Lehrer. Er hat nicht nur gesagt, was er seinen Jüngern beibringen wollte. Er hat es ihnen vorgemacht. So muss es ein guter Lehrer machen. Ich weiß, wovon ich rede. Wir kennen die Stelle. Vor jedem Abendmahl hören wir ja die sogenannten Einsetzungsworte. Jesus kniet vor seinen Jüngern nieder. Er kniet vor seinen Jüngern nieder und wäscht ihnen die Füße als Zeichen demütiger Dienstbereitschaft. Johannes 13, nicht? Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr auch, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn ausgesandt hat. So ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. Was also, fragen wir noch einmal, was macht meinen Wert aus in Gottes Augen? Der Prophet Micha bringt es auf eine denkbar einfache, eine schöne, eine griffige, kurze Formel in Micha Kapitel 6, Vers 8. Auch den Text kennen wir sehr gut. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das klingt so einfach und so schlicht. Beinahe könnte man sagen, so naiv. Und es füllt doch das ganze Menschenleben aus. Was ist ein Menschenleben wert? So haben wir zu Anfang gefragt. Was ist mein Leben wert? Was ist dein Leben wert? Was sind wir wert? Was Gott einst Israel verheißen hat, das dürfen auch wir im Glauben in Anspruch nehmen. Geben wir Gott selbst das Schlusswort durch den Mund des Propheten Jesaja, Kapitel 43, von Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Das meint auch uns alle, denn wir sind ja im Geist das Israel des neuen Bundes geworden. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Was tut man nicht alles aus Liebe, nicht wahr? So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne und von Ferne und meine Töchter vom Ende her, vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, alle, die mit meinem Namen genannt sind, alle, die mit meinem Namen genannt sind, auch wir sind ja nach seinem Namen genannt, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Warum, frage ich jetzt zum Schluss noch einmal, warum tut das Gott für dich? Warum tut er das für mich? Warum tut er das für uns alle? Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Das, liebe Geschwister, das und nur das gibt unserem Leben wahren, echten Sinn, nur das gibt uns unseren vollen Wert. Lasst uns deshalb auf Gottes Liebeserklärung unsere Antwort geben mit dem Bekenntnis unserer Liebe nach dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Da sagt Johannes und spricht zur Gemeinde und er spricht heute zu uns. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Menschenvernunft, er bewahre unser aller Herzen und Sinne in Christus Jesus, bis wir einst bei ihm sind. Amen.